Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Abend hier in der Freien Akademie der Künste in Hamburg. Mein Name ist Stefan Bräse. Morgen vor 100 Jahren wurde auf den Tag genau Wolfgang Hildesheimer in Hamburg geboren und vor wenigen Stunden wurde vor seinem Elternhaus in Hamburg-Wilhelmsburg in der Rotenhäuserstraße 15 eine Gedenktafel enthüllt auf Initiative der Hamburger Patriotischen Gesellschaft von 1765, in Anwesenheit einer erfreulich hohen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch in der Anwesenheit der beiden Töchter von Wolfgang Hildesheimer, Frau Professor Dr. Geithner van Riet und Frau Inge Thurner. Und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute Abend unter uns sind. Hildesheimer, der die Jahre der NS-Zeit in London und Palästina verbrachte, kehrte 1947 nach Deutschland zurück, um als Simultandolmetscher bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen mitzuwirken. Und erst 1950 begann er mit dem Schreiben in deutscher Sprache und mit Werken wie Tynset, Masante und den lieblosen Legenden hat er einen unverwechselbaren Platz in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 eingenommen. Die Erfahrung von Flucht und Vertreibung, von multiethnischen und multikonfessionellen Gesellschaften mit ihren Chancen und Risiken, die sie bergen, aber auch die unverstellte Sicht auf die ökologische Krise und das radikale Nachdenken darüber, wie Literatur sich in solchen Zeitläuften verhalten soll, all das hat Wolfgang Hildesheimer in die deutschsprachige Literatur eingebracht. Anlass genug, über die Aktualität Wolfgang Hildesheimers nachzudenken. Und dies ist der Titel der wissenschaftlichen Konferenz, die morgen hier am selben Ort um 9.30 Uhr beginnt und zu der Sie alle ganz herzlich eingeladen sind. Meine Damen und Herren, viele von uns haben unvergessliche Theaterstunden mit ihm verbracht. 2010 erhielt er für die Hauptrolle in Michael Haneckes Das Weiße Band, Goldene Palme von Cannes 2009, den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller. Nach der Produktion des Films Der Staat gegen Fritz Bauer, in der er die Titelrolle spielte, ging geradezu ein Preisregen auf ihn nieder. Ich freue mich sehr, dass er heute unter uns ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Burkhard Klausner. Burkhard Klausner wird heute Abend für uns vier Stücke aus dem Werk von Wolfgang Hildesheimer vortragen. Als erstes eine vielleicht arglos scheinende, lustigere Episode aus den berühmten lieblosen Legenden der 1950er Jahre. Es folgt die zu Recht berühmte Telefonepisode aus Tynset von 1965. Im Anschluss hören wir einen kurzen Auszug aus Masante von 1973 und der Abend wird beschlossen mit dem Vortrag einer lieblosen Legende aus den 50er Jahren, die wir aber vielleicht vor dem Hintergrund dessen, was wir schon gehört haben, als nicht mehr ganz so harmlos hören werden, nämlich das Ende einer Welt. Bitte schön.
»1956, ein Pilzjahr. Das Jahr 1956 ist beinahe vergangen und mit ihm verklingt das Gedenken an viele Unsterbliche, deren Geburts- und Todestage man während mehrerer Feier- und Festspielreicher Monate begangen hat. Mozart, Heine, Rembrandt, Cäsar und Freud. Festredner, Kranzspender, Staatschefs und das diplomatische Korps sind kaum zur Ruhe gekommen, einen aber hat man vergessen, Gottlieb Theodor Pilz, der vor 100 Jahren am 12. September 1856 starb. Seine Bedeutung wird heute weit unterschätzt, das ist nicht verwunderlich, denn er war weniger ein Schöpfer als ein Dämpfer. Sein Beitrag zur Geschichte der abendländischen Kultur kommt in der Nicht-Existenz von Werken zum Ausdruck, Werken, die durch sein mutiges, opferbereites Dazwischentreten niemals entstanden sind. Es ist demnach kein Wunder, dass die Nachwelt, die ja gewohnt ist, die großen Geister nach ihrem Schaffen und nicht nach ihrer Unterlassung zu werten, seiner selten, wenn überhaupt, je gedenkt. Gottlieb Theodor Pilz wurde 1789 als Sohn wohlhabender protestantischer Eltern in Dinkelsbühl oder Nördlingen geboren. Der Streit um seinen wahren Geburtsort ist niemals gültig entschieden worden, daher zeigen beide Städte sein Geburtshaus. Vergleiche Grützbacher ist Pilz-Dinkelsbühler, Beiträge zu einer Streitfrage 1881. Die Eindrücke seiner Jugend trugen Wesentliches zu Gottlieb Theodors Entwicklung bei. Von seiner Mutter wurden ihm Choräle von Buxtehude an der Wiege gesungen und kaum war er dieser entwachsen, las ihm sein Vater Tacitus und Milton in eigenen Übersetzungen vor. Im Jahre 1798 zog die Familie nach Hamburg, wo der Neunjährige mit dem geistigen Leben der Zeit in Berührung trat. Einer der regelmäßigen Gäste im Hause Pilz war Klopstock, der bei seinen Besuchen aus dem Messias vorzulesen pflegte oder auch aus den Oden, von denen er damals noch trotz fortgeschrittenen Alters einige hundert im Monat schrieb. In einem Brief an Meyerbeer aus dem Jahre 1836 beschreibt Pilz diese Abende und erzählt, wie er dem damals schon recht kurzsichtigen Dichter während seiner Lesungen ganze Stöße von Oden entwendete, ohne dass dieser den Verlust jemals wahrgenommen hätte. Auch die Dichter des Sturm und Drang kamen ins Haus, verbreiteten den Wind der bedingungslosen Auflehnung und führten den Begriff der Freiheit ein. Dazu kam die nationale Entrüstung und das Gefühl für angetane Schmach, das damals an der Tagesordnung war. Der junge Gottlieb Theodor, von aufrührerischem Wirbel unbestimmter Art hingerissen, griff zur Feder und schrieb im schöpferischen Taumel einer stürmischen Nacht sein erstes und einziges Drama, Herzog Theodor von Gotland. Man zählte das Jahr 1804, Pilz war 15-jährig. Nach beendeter Schulzeit reiste er nach Italien, wo er bis 1809 blieb. Während dieser Zeit nun, schon im frühen Jünglingsalter, zeigen sich die für ihn bezeichnenden Züge, die ihn zu der Persönlichkeit prägen, als die wir ihn verehren. Während seines Aufenthaltes im Süden, der 2 Jahre währte, hat er kein Tagebuch geführt. Er hat weder Aufzeichnungen noch Skizzen gemacht, noch hat er seine Gedanken über italienische Kultur in irgendeiner Form niedergelegt. Nicht ein einziger Ausruf von ihm ist überliefert. Ja, angesichts des Golfes von Neapel soll er keine Miene verzogen haben. Im Jahre 1808 schrieb er einen Brief. Dieser zeichnet sich durch eine für jene Periode wahrhaft seltene, erfrischende Nüchternheit der Aussage aus, daher er hier zitiert sei. Palermo, Casa Gozzoli, den 7. Oktober 1808, liebste Mutter, es behagt mir hier gar wohl und so gedenke ich, eine Zeit lang zu verweilen. Ich wäre euch dankbar, so ihr mir die Gefälligkeit erweisen und mir mein samtenes Jabot hierher senden wolltet, da die Abende kühl sind. Seid stets meiner Hochachtung versichert, euer euch liebender Sohn, Gottlieb Theodor. Dass Pilz längere Zeit in Rom weilte, erfahren wir aus den Aufzeichnungen August Wilhelm von Schlegels, der zusammen mit Madame de Staël ihm im Jahre 1808 dort begegnete. Schlegel schreibt, dass sie ihn auf der Via Appia antrafen, wo dieser in der Sonne saß. Pilz darf als ein Pionier des in der Sonne Sitzens gelten und ihn nach dem Weg zu den Caracalla-Thermen fragten, dem Ziel ihres Spaziergangs. Pilz erwiderte, dass er hier selbst fremd sei. So war das Gemeinsame der Situation festgestellt und man kam ins Gespräch. Pilz sei allerdings recht unartig gewesen, habe die beiden kaum angesehen, sondern stets nur in die Sonne geblinzelt. In Wirklichkeit war er, wie er später geäußert hat, enragiert über die Störung und den rührigen Eifer der Staël, wurde unruhig und einsilbig. Und als die Staël ihm gar ungefragt mitteilte, dass sie ein Werk über Deutschland zu schreiben gedenke, fragte er schroff, wozu? Die Staël hatte hierüber nicht nachgedacht und blieb die Antwort schuldig. Man traf sich noch einige Male im Café Greco. Über einem doppelten Melange versuchte Pilz, der Staël ihr Vorhaben auszureden, aber vergebens, sie konnte sich nicht entschließen, auf eine Dokumentation ihrer Liebe zu Deutschland zu verzichten. Das vierteilige Werk De l'Allemagne erschien im Jahre 1813. 1810 ist Pilz in Berlin, wo er durch einen Zufall Friedrich Ludwig Jahn begegnet. Der Patriot fasst eine Zuneigung zu dem damals 21-Jährigen, aufgrund welcher Affinitäten ist uns leider nicht überliefert, und weiht ihn in seine Pläne ein. Er beabsichtigt, den Freiheitskampf der alten Germanen gegen die römische Gewaltherrschaft in einem groß angelegten Dramenzyklus gleichnishaft darzustellen. Einige Vorbereitung und Wappnung zur Hermannsschlacht schildernde Szenen hat er schon zu Papier gebracht und will sie vorlesen. Pilz wehrt nicht nur energisch ab, sondern beginnt bei dieser Gelegenheit dem Älteren ins Gewissen zu reden. Jahn sei auf der falschen Bahn. Hermannsschlachten gäbe es schon und würde es auch in Zukunft zur Genüge geben, prophetische Worte. Nein, so argumentiert Pilz, ohne das Maß seiner geistigen Gaben in irgendeiner Weise schmälern zu wollen, lägen vielleicht seine wirklichen Fähigkeiten doch auf einem anderen Gebiet. Ja, habe er denn nicht überhaupt einen geheimen Hang zu Leibesübungen? Wie wäre es denn, so Pilz, wenn er diesen Hang zu erhabener Berufung mache und sein Leben der Aufgabe weihe, die deutsche Jugend durch körperliche Zucht zu kräftigen, indem er ihr diese durch Vorexerzieren vermittle? Vielleicht gar solle er sich Turnvater Jahn nennen, welcher Name ihm sofort einen gewissen bleibenden Nimbus verleihen werde. Jahn entzündet sich sogleich an dieser in der Tat außerordentlichen Idee, zerreißt das Manuskript seiner Hermannsschlacht und hat, soweit bekannt ist, niemals wieder an einem Schauspiel gearbeitet. Im Jahre 1811 wird ihm der erste Turnplatz gebaut. Wo Pilz die nächsten 3 Jahre verbrachte, ist unbekannt. 1814 treffen wir ihn in Wien, wo er der Uraufführung des Fidelio beiwohnt. Über den Eindruck, den diese Oper dem damals 25-Jährigen hinterlassen hat, ist nichts bekannt. Es ist anzunehmen, dass er sich zu diesem Werk nicht äußerte. Wir wissen jedoch, dass er während seiner Wiener Zeit persönlichen Verkehr mit Beethoven pflegte und die unproduktive Periode des Meisters, die bekanntlich von 1814 bis 1818 währte, mag wohl auf diese Begegnungen zurückzuführen sein. 1821 kehrt Pilz nach Berlin zurück, wo er unter anderem E.T.A. Hoffmann begegnet. Von diesem lässt er sich eines Abends überreden, zusammen mit ihm und Ludwig Devrient oder Devrient bei Luther und Wegner zu zechen. Dem Wein von je alles andere als Abhold sieht er hier die Gelegenheit, sein Jugenddrama dem Theatermann Devrient vorzulegen. Aber dazu kommt es nicht. Denn am Nebentisch sitzt ein junger Mann, der sich, Zitat, in seiner tiefen Trunkenheit gar grässlich gebärdete. Pilz erfährt, dass dieser ein Student namens Grabbe sei. Christian Dietrich mit Vornamen, der sich einbilde, ein Dichter zu sein und es als seine Mission betrachte, Shakespeare von der deutschen Bühne zu verdrängen. Gottlieb Theodors Interesse ist geweckt. Er geht hinüber zum Tisch des jungen Mannes, der ihn sogleich mit unflätigem Lallen überfällt, in welchem Pilz alsbald die fixe Idee dieses Kauzes erkennt, Shakespeare sei ein Stümper gewesen und tauge bestenfalls zum Verfasser von Operntexten. Pilz hält es mit Recht für sinnlos, auf dieses Gespräch ernsthaft einzugehen und sucht, den anderen zu beschwichtigen, indem er ihm zutrinkt. Aber Grabbe lässt sich von seinem Thema nicht abbringen und zieht, um seine kaum noch verständlichen Worte zu bekräftigen, ein Manuskript aus der Tasche, das er Pilz hinwirft, seine Bearbeitung von Shakespeares lustigen Weibern von Windsor als Libretto. Pilz steckt es ein und als Grabbe es zurückfordert, wirft jener, nun selbst nicht mehr nüchtern, ihm seinen Herzog Theodor von Gotland hin, den Grabbe einsteckt. Grabbe hat die Verwechslung niemals bemerkt. Noch heute gilt das Drama als eines der Hauptwerke dieses Dichters, aber es ist von Pilz. 1828 lernt er Meyerbeer kennen, mit dem er sich bald darauf anfreundet. Schon bei der ersten Zusammenkunft versucht Pilz, ihn zu überzeugen, dass er, Meyerbeer, seine Bestimmung verfehlt habe. Meyerbeer jedoch ist nicht zu überzeugen. Er behauptet, dass ihm auf keinem anderen Gebiet ein ähnlicher Erfolg beschieden wäre und dass er dem Publikum gäbe, was es sehen und hören wolle. Pilz erkennt bald die Nutzlosigkeit seiner Versuche und bietet ihm nun eines Abends Grabbes lustige Weiber zur Vertonung an. Nach eingehendem Studium des Manuskriptes lehnt Meyerbeer ab, da das Libretto nicht genug Aufwandmöglichkeiten biete. Darauf beschließt Pilz, es an Beethoven zu senden und schreibt seinen dritten Brief, datiert 22. November 1828. Ich habe übrigens kürzlich, so heißt es darin, Ihre fünfte Sinfonie gehört nicht übel, gar nicht übel. Dennoch ist es meine Meinung, lieber Meister, dass Sie sich einmal heiteren Dingen zuwenden und ein wenig Ferien vom Titanischen nehmen sollten. Vergessen Sie einmal Ihre tragische Existenz. Sintemalen sie doch auch sehr anstrengend sein muss. Wie wäre es mit einer Oper über die lustigen Weiber von Windsor? Das Textbuch ist fertig. Der Brief kam unbeantwortet zurück, denn Beethoven war 1827 verstorben. Auch bei Berlioz hatte Pilz mit Grabbes Textbuch keinen Erfolg. Und so hatte es denn, nachdem er einige Theoriestunden genommen hatte, im Jahre 1837 unter dem Pseudonym Otto Nicolai selbst vertont. 1836 steht Gottlieb Theodor Pilz auf der Höhe seines Wirkens. Es ist nicht nur das Jahr, in welchem es ihm nach hartem Ringen gelingt, Delacroix, die Idee einer Reihe von Kolossalgemälden verschiedener Urwaldszenen auszureden, sondern er schreibt auch zwei Briefe. Beide sind an Meyerbeer gerichtet, der damals vorübergehend in Berlin weilte. Der erste Brief ist mehr reflektiver Natur. Er gibt Zeugnis der makellosen Selbstkritik seines Verfassers, indem er auf die Entwicklung seines künstlerisch-rezeptiven Gewissens eingeht, das er als Ursache und Triebkraft seines retardierenden Wirkens darstellt. Zwischen den Zeilen findet sich nochmals der zaghafte Versuch, dem Empfänger das dauernde Opernkomponieren abzugewöhnen. Diese Versuche hat Meyerbeer, dessen hervorstechendste Eigenschaft sein echter Großmut war, niemals übel genommen. Der zweite Brief ist äußerst aufschlussreich und schildert Gottlieb Theodors unermüdliches Schaffen auf dem Gebiet der Dämpfung. Der folgende Absatz sei zitiert: Abends bei Rossini. Das Essen war wie immer vorzüglich. Unter anderen köstlichen Dingen setzte er uns ein Tornado vor, von dem Alfred gemeint ist de Musset. Mit Recht meinte, es allein würde genügen, um Rossinis Unsterblichkeit zu begründen. Ich griff diesen an sich großen Gedanken auf und versuchte Rossini ernsthaft zu überreden, sich ausschließlich der Gastronomie zu widmen. Er will es sich überlegen. Diese wiederholten Versuche wurden schließlich von Erfolg gekrönt. Das Tornado alla Rossini 1836 hat zum Ruhm des Meisters mindestens so viel beigetragen wie das 6 Jahre später entstandene Stabat Mater. Tatsächlich sein letztes Werk auf dem Gebiet der Musik. Hiernach hat er, bis zu seinem Tode im Jahre 1868 keine Note mehr geschrieben, kein Instrument mehr angerührt und sich ganz der Kochkunst gewidmet, die ihm manches Bleibende zu verdanken hat. Während dieser Jahre wird Pilz in die Jury der Académie des Beaux-Arts gewählt, in welchem Amt er dafür eintritt, dass das Los über Annahme oder Ablehnung der Bilder entscheiden solle, da, wie er sagt, der Wert der eingesandten Werke es gleichgültig mache, welche von ihnen man ausstelle und welche man refüsiere. Diesem Antrag wird allerdings nicht stattgegeben. Im Gegenteil, Pilz zieht sich dadurch den Hass einiger damals bedeutender Maler zu, die heute in tiefer Vergessenheit schlummern und damit Gottlieb Theodors Antrag posthum aufs Beste rechtfertigen. Sonst sind über sein Wirken während dieser Jahre wenig Einzelheiten bekannt, aber es darf angenommen werden, dass er unermüdlich gegen den künstlerischen Übereifer der Zeit kämpfte, und es ist zum großen Teil ihm zu verdanken, dass die Zahl der Werke jener Periode nicht überhand genommen hat. Allerdings in seiner Existenz eine Ursache für die kurze Lebensspanne einiger romantischer Meister von potenzieller Bedeutung sehen zu wollen, was so viele Kritiker des späteren 19. Jahrhunderts tun zu müssen glaubten, ist abwegig. Ihnen sei zugerufen, auch die Kunst eurer Zeit hätte durch einen Dämpfer vom Formate Pilzens nicht gelitten. Die Jahre von 1842 bis 1850 verbrachte Pilz auf Reisen in Italien, der Schweiz und Deutschland, wo er Schumann und Mendelssohn begegnete, denen er seine Theorie, nach welcher ein Komponist nicht mehr als 4 Symphonien schreiben solle, mit Erfolg vortrug. Diese Theorie hat er schriftlich nicht niedergelegt. Ihr Wesen ist daher leider nicht mehr bekannt und es muss sogar befürchtet werden, dass sie nicht ernst gemeint ist. Dennoch haben diese beiden romantischen Meister sie befolgt. Das Symphonienopus beider beschränkt sich auf 4. Und Schumann hat sogar Brahms in dieser Richtung mit Erfolg beeinflusst. In das Jahr 1849 fällt Gottlieb Theodors letzter Brief. Er ist in München geschrieben und an Georges Sand gerichtet. Dieser Brief kann als Abschluss und Bilanz seines Wirkens betrachtet werden und ist vielleicht derjenige, der uns heute am meisten berührt, wegen der darin geprägten Maxime »Mehr Worte, weniger Taten«. Welcher denkende Mensch fürwahr wollte nicht, dass sie mehr Gültigkeit gewonnen hätte? 1852 kehrt Pilz nach Paris zurück, wo er seine letzten Jahre mit Besuchen bei verschiedenen großen Männern verbringt, die er durch geistvolle Gespräche von ihrem Schaffen abhält. Seine eigenen Jour fix haben einen beinahe sagenhaften Nimbus erhalten. Am 12. September 1856, bei einer seiner Abendgesellschaften, ereilt ihn sein dramatischer Tod. Er hat die letzten Tage damit zugebracht, Racines Tragödien zu einem Einakter zusammenzustreichen, um, wie erhofft, die Wirksamkeit dieses Dichters zumindest für einige Dekaden zu retten. Aus dieser Fassung rezitiert er den großen Monolog der Phaedra. Plötzlich sinkt er leblos zu Boden, die Anwesenden klatschen Beifall, sie glauben, diese Geste kröne den Vortrag. Erst allmählich überzeugen sie sich unter großer Erschütterung von dem Ableben des 67-Jährigen. Der zu spät herbeigeeilte deutsche Arzt konstatiert Schlagfluss als Resultat eines vernachlässigten hitzigen Frieselfiebers. Gottlieb Theodor Pilz hat viele Kritiker gefunden, die nicht müde werden, seine hemmende Wirkung auf die organische Entfaltung der Romantik immer wieder anzugreifen. Man mag zugeben, dass, da die Nichtexistenz der von ihm verhinderten Werke eine Beurteilung derselben natürlicherweise unmöglich macht, manche von ihm im Voraus verworfene Arbeit sich vielleicht bis in unsere Zeit hinein hätte halten können und dennoch hat sich seine Erscheinung auf allen Gebieten der Kunst wohltuend, ja erlösend bemerkbar gemacht. Wie viel ist uns durch ihn, den großen einzigen, erspart geblieben? Zu früh ist er gestorben. Und wir können nicht umhin festzustellen, dass auch heute ein Pilz am Platze wäre. Auf seinen ausdrücklichen, kurz vor dem Tode geäußerten Wunsch hat man Gottlieb Theodor Pilz keine Denkmäler gesetzt, sondern seine gesamte Hinterlassenschaft begeisterungsfähigen, jedoch wenig begabten jungen Menschen zukommen lassen, im Tausch gegen das Versprechen, fürderhin von schöpferischer Arbeit abzusehen. Leider sind diese Mittel seit langem erschöpft und damit ist der Geist Gottlieb Theodors erloschen. Und so waren es denn auch nur wenig Wissende, die sich an seinem Todestag zu einer schlichten Feier am Grabe dieses großen Mannes einfanden. Aus Tynset. Eines Nachts stieß ich im Telefonbuch auf den Bewohner eines mir schräg gegenüberliegenden Hauses. Ich kannte ihn nicht. Ich glaube, er hieß Hunke oder so ähnlich. Ich rief ihn an. Es war schon spät in der Nacht. Ich sah hinter einem Fenster im zweiten Stock Licht aufleuchten und sofort darauf meldete er sich. Er wollte mir zunächst seinen Namen nicht nennen. Warum ich ihn nun unbedingt hören wollte, das weiß ich heute nicht mehr. Ich nahm Ton und Worte einer dringlichen, aber wohlgesinnten Mahnung an, die ihm bedeuten sollte, dass ich das Beste des Mannes im Auge habe, den ich erreichen wolle, dass ich aber auch, und das werde er ja doch verstehen, gewiss sein müsse, den Mann erreicht zu haben, dessen Bestes ich wollte. Das schien ihm einzuleuchten und wahrhaftig so vorgetragen, hätte es auch mir eingeleuchtet, wäre ich dieser andere gewesen. Er nannte mir seinen Namen. Damit war das Ziel erreicht. Plötzlich jedoch war mir dieses Ziel nicht mehr genug. Ich wollte mehr hören, wollte Unbekanntes prüfen. Ich sagte, Sie sind es also, Herr Hunke. Und er sagte nun in einem Ton, als sei er plötzlich seiner Identität nicht mehr ganz so sicher. Ja, warum? Und als ich nach einer Antwort suchte, fragte er, was wollen Sie von mir? Ich hörte, wie hinter vielleicht berechtigter Feindseligkeit ein empfindliches Gewissen zu flattern begann. Aber eine Antwort fiel mir nicht ein. Was wollte ich von ihm? Ich wollte etwas von ihm wissen. Ich war wach, war interessiert. Ich fragte, und zwar, wie mir schien, freundlich. Fühlen Sie sich schuldig, Herr Hunke? Schließlich hätte jedermann mich das Gleiche fragen können und ich hätte gesagt, nein. Auch dem Fremdesten hätte ich geantwortet, nein, ich nicht. Anders Hunke. Seine Stimme zitterte, als er nun sprach. Seine Schuld war aufgerufen, war plötzlich ins Unermessliche angewachsen. Er zischte unter dem Atem, warte nur, bald sind wir wieder da. Dann geht es euch an den Kragen. Ich weiß nicht, wen er mit euch meinte. Jedenfalls war dies eine neue Erfahrung, so wenig abgenutzt, dass ich mich noch überlegen fühlte. Ich war ganz Herr meiner Absicht. Ich legte Gewicht auf meine Stimme. Sie schwang durch die Nacht, als wolle sie Herrn Hunke ohne Telefon erreichen. Ich sagte, Herr Hunke, hören Sie mir jetzt bitte gut zu. Es ist alles entdeckt. Alles, verstehen Sie? Ich möchte Ihnen daher raten, fliehen Sie, solange Ihnen noch Zeit bleibt. Er hängte ab, ich hängte ab und sofort darauf leuchtete drüben ein zweites Fenster auf, dann ein weiteres und noch eines. Das Haus wurde hell wie ein Opernhaus zur Zeit der Pause und kaum eine halbe Stunde nach dem Gespräch fuhr ein Taxi vor. Das Opfer meines Anrufs trat aus dem Haus, zwei Koffer am Arm, bestieg das Taxi und fuhr davon. Ob Herr Hunke seine Frau hinterließ, weiß ich nicht. Jedenfalls nahm er sie nicht mit. Und weder sie noch ein anderer löschte das Licht im Haus. Die ganze Nacht blieb es hell erleuchtet und die nächste auch. Aber dann wurde es wieder dunkel und blieb dunkel, zumindest solange ich gegenüber wohnte. Ich habe dieses Spiel dann noch einige Male wiederholt. Ich weiß natürlich nicht, ob mir immer dieser Erfolg beschieden war, ob die so Gewarnten stets ohne Zögern nach den Anweisungen handelten, die ihnen ein anonymer Verweser ihres Gewissens über die nächtlichen Drähte zuflüsterte, denn die meisten Fälle entzogen sich durch die Entfernung einer Übersicht und nur in einem einzigen dieser unüberblickbaren Fälle war ich mir des Erfolges gewiss. Ich fand im Telefonbuch einen Mann, der Gottfried Malkusch hieß. Er war Druckereibesitzer. Ihn rief ich an. Das Telefon wurde sofort abgehoben und der Angerufene gab mir sofort seinen Namen an. Offensichtlich hatte er, trotz der vorgerückten Stunde, auf einen Anruf gewartet. Ich sagte, diesmal atemlos und flüsternd und ohne Umschweife, Herr Malkusch, es ist alles entdeckt. Nach einer Sekunde sagte er heiser, nein. Ja, sagte ich, alles, leider. Also doch, alles, wiederholte ich. Diesmal mehr wie ein beteiligter und damit betroffener Mitwisser als wie ein Warner. Und jetzt, fragte er. Malkusch, flüsterte ich freundlich, denn nun tat er mir beinahe ein wenig leid. Malkusch, fliehen Sie, bevor es zu spät ist. Wieder eine Pause der Ratlosigkeit, dann habe ich Zeit, ein paar Sachen einzupacken. Ich fürchte nicht, flüsterte ich, denn plötzlich tat er mir nicht mehr leid. Nein, Malkusch, ich würde es an Ihrer Stelle nicht tun. Und dann sagte er, danke, Obwasser. Ja, Obwasser, nannte er mich und hängte ab. Und ich bin beinahe gewiss, dass er nichts eingepackt hat. Zwei weitere Nachtgespräche legte ich in meinen Umkreis. Ich wollte wieder prüfen. Die Namen habe ich vergessen. Einer, der mir direkt gegenüber wohnte, flüsterte nur, obgleich im Hintergrund ein Radio oder ein Plattenspieler die Eroica spielte. Er machte auch kein Licht. Das Haus blieb dunkel, bis auf den Schein der Taschenlampe, die hinter der Fensterfassade durch die Stockwerke huschte, vom Dachboden bis zum Keller. Eine Stunde etwa nach dem Anruf trat er in Mantel und Hut und mit einem Violinkasten in der Hand aus dem Haus, ging in den Garten, nahm, soweit ich sehen konnte, einen länglichen Gegenstand aus der Tasche, vergrub ihn mit den Händen in der Erde, dann trat er die Hände mit dem Taschentuch abreibend aus dem Gartentor, zog einen Brief hervor und steckte ihn in seinen eigenen Briefkasten. Dann stand er eine Weile zögernd auf der Straße, sah abwechselnd in beide Richtungen, als fiele die Wahl des Weges ihm schwer und ging in der schließlich gewählten Richtung davon. Sein Schritt gewann allmählich an Sicherheit, schon nahm ein neues Ziel Gestalt an. Der andere war ein Nachbar. Ich konnte nicht sehen, was geschah, aber ich spürte wachsenden Aufruhr im Haus nebenan. Keine Stimmen oder Worte, kein Türeschlagen, aber eine Erregung hinter den Mauern. Andeutungen, dumpfe Warnungen, gezischte Anweisungen, letzte Anklagen vor der Trennung, schluchzend zur Kenntnis genommen. Dann leises Anlegen der Haustür, laut eine quietschende Garagentür, die alle Vorsicht zunichte machte. Ein hartnäckiger böser Anlasser, der Mann floh im eigenen Wagen und einige Minuten nach der Abfahrt ein schriller, gellender Ruf im Haus. Arthur! Arthur! Wer mit dem Ruf gemeint war, weiß ich nicht. Vielleicht vollzog sich hier ein parallel laufendes Geschehen, das mit dem von mir Entfachten nichts zu tun hatte, denn der von mir gewarnte Flüchtende hieß nicht Arthur. Er hieß, wie ich mich jetzt plötzlich erinnere, Erhard. Erhard Seelbach hieß er. Seine Nummer war 60744. Sinnlose Erinnerung. Angst? Ja, Angst vor der Stille der Nächte, in denen jene Gestalten am Werk sind, die keine Angst verspüren. Heute hat sich diese Angst gelegt, seit ich mich ihnen entzogen habe. Das heißt, entzogen habe ich mich ihnen nicht. Ich bin ihnen nur weiter entrückt, bin in ein anderes Land geflohen. Ich meine noch nicht einmal die wenigen, die meiner telefonischen Warnung folgten und flohen, denn die haben etwas auf dem Gewissen und sind daher jenen vorzuziehen, denen das Gewissen fehlt. Ich weiß nicht, ob und wann meine Opfer zurückgekehrt sind, aber ihr schnelles Handeln auf meinen Anruf hin deutete ich in jedem Fall so, dass es Männer waren, die sich überall zurechtfinden, an jedem Ort ihre Pfähle einschlagen und eine neue Existenz aufbauen, Meister ihres Schicksals und meist auch des Schicksals anderer. Wahrscheinlich habe ich keinen von ihnen in seiner ersten Existenz ertappt, sondern nur eine Erinnerung daran in ihnen wachgerufen, aber immerhin, geringer Triumph, eine Erinnerung, die sie abzustreifen suchten. Anders die beiden Männer ohne Angst, die nichts abzustreifen suchten, die letzten beiden Anrufe, der erste Warnung, der zweite Drohung und damit jäher Abschluss meiner Telefonate und damit eines Lebensabschnittes. Ich stieß im Telefonbuch auf den Namen Obwasser und ich entsann mich des Gespräches mit jenem Malkusch, der mich für Obwasser gehalten hat. Die Ähnlichkeit wollte ich prüfen. Ich rief ihn an. Es war nach 12 Uhr nachts. Auch er meldete sich sofort. Karl Dietrich Obwasser, sagte er, die letzten beiden Silben in einem Glissando die Tonleiter hinauf. Karl Dietrich Obwasser. Es klang wie eine hochtrabende Frage, die einer nichtigen Antwort vorgreift und es ist mir rätselhaft, wie irgendjemand, dazu noch offensichtlich ein Mitverschwörer wie Malkusch, meine Stimme für die seine hatte halten können. Ich flüsterte. Obwasser, passen Sie gut auf. Aber er unterbrach mich. Wer spricht dort? Skowronek? Nein, sagte ich. Es gelang mir, Ungeduld anzudeuten. Nicht Skowronek. Ach so, Dönitz. Nein, sagte ich. Nein, hier spricht Malkusch. Malkusch! Sagte er nun hastig und gedämpft. Ich dachte, Sie seien schon längst. Noch nicht, sagte ich, noch nicht. Aber man ist mir auf der Spur und Ihnen auch, Obwasser. Alles ist entdeckt, verstehen Sie?
Alles.
Jetzt verlor seine Stimme den Ton. Auch Depot 18. Das ohnehin, sagte ich.
Auch Depot 19. Das ist doch nicht möglich, Malkusch,
flüsterte Obwasser.
Und 20,
flüsterte ich, und das war mein Fehler. Ich will nicht sagen, dass ich ein großes Geheimnis erfahren hätte, aber vielleicht doch etwas Kleines, etwas in seiner Schäbigkeit Erfahrenswertes. Es folgte eine kurze Pause. Dann fragte Obwasser mit kochendem, aber verhaltenem Argwohn in der Stimme, wer spricht dort? Und ich hängte ab. Und der letzte war Kabasta. Heute begreife ich meinen Mut nicht mehr, ihn anzurufen und nicht mehr meine Hoffnung, in einem solchen Mann auch nur das geringste Schwindelgefühl zu erregen. Er war der einzige Partner in meinem Spiel, von dessen Existenz, einer furchtbaren Existenz, ich vorher gewusst. Und dazu der einzige, den ich jemals gesehen hatte. Das war irgendwo in einem Dorf, in der Gegend, deren Landrat er damals war, in einem Gasthaus, nein, in einem Gastgarten, an einem Nebentisch, in einer Jagdgesellschaft. Die saß lachend und breit und ganz in Grün, im Grünen, unter keuchenden Hunden, sie trank Korn und Bier, aß etwas Schreckliches, Schlachtplatte, saure Schweins, Nieren, Blutwurst. Er erzählte eine lange Geschichte aus dem Krieg, im Osten oder auch im Westen, hob dabei mehrmals den rechten Arm und zeigte seine gespreizte rechte Hand, die war groß und rot und blond. Er sagte mehrmals, mit dieser Hand oder auch, mit dieser meiner Hand. Aber was dann kam, konnte ich nicht verstehen. Die Betonung lag auf dieser Hand, die immer größer wurde und röter. Ich rief ihn um 2 Uhr morgens an. Auch er meldete sich beinahe sofort. Er fragte ungehalten, was ist denn jetzt schon wieder? Ich war also nicht der erste Anrufer in dieser Nacht. Irgendjemand, wahrscheinlich ein Untergebener vom Amt, hatte ihn kurz zuvor gestört. Ich denke jedoch, dass Kabaster sich gern stören lässt. Nur in der Störung ist er in seinem Element. Immer im Dienst, immer auf Wache. Und vor allem nachts, wenn es ihm obliegt, in die Kanäle der Unbotmäßigkeit zu horchen, alles abzutasten und zu lauern, zu spähen, ob irgendwo ein Aufbegehrer am Werke ist und eine seiner Ordnungen untergräbt. Spricht dort Herr Dr. Kabaster? Fragte ich. Sind Sie das schon wieder, Oserschild? Fragte er. Da war sie schon wieder, diese unverständliche Verwechslung. Keiner kann sich vorstellen, dass etwas Unvorstellbares geschieht. Und sei das Unvorstellbare auch noch so bescheiden wie der nächtliche Anruf eines Unbekannten. Nein, sagte ich. Nein, Herr Doktor, diesmal ist es nicht Oserschild. Diesmal ist es Bloch. Dieser Name fiel mir gerade ein. Er bedeutete nichts, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Wer? Bloch, sagte ich. Und ich möchte Ihnen mitteilen, Herr Dr. Kabaster, dass alles entdeckt ist. Ich horchte unter meiner Stimme, setzte kurz ab. Es kam keine Antwort, aber ich hörte ihn atmen, sah seine Augen klein werden, sah seine große, rote und blonde Hand, wie sie bedacht darauf, kein Geräusch zu machen, zu einem Schreibgerät griff. Und ich rate Ihnen zu fliehen, solange Ihnen noch Zeit bleibt. Ich hörte sein Schweigen, hörte die Notiz, die er auf seinen Block machte. Bloch, schrieb er auf seinen Block, auf dem schon andere Namen standen. Und wieder andere schon durchgestrichen waren, ausgelöscht. Erledigte Fälle, ehemalige nächtliche Ruhestörer, ein für allemal zur Strecke gebracht von einem geübten Jäger, der selbst unsterblich die sterblichen Stellen seiner Opfer kennt. Ich hörte ihn schreiben, hörte, wie er den Stift ablegte, hörte auch seine Suche nach einem Vorwand, mich noch länger am Telefon zu halten. Einen Augenblick, sagte er. Ich wunderte mich, dass auch einem Kabaster nichts Besseres einfiel. Einen Augenblick. Ich hörte, wie er mit der anderen Hand, der roten, blonden, großen, dieser seiner Hand, einen zweiten Hörer abhob, ihn sachte hinlegte und eine Nummer wählte. Das heißt, ich hörte nur noch eine lange Drehung der Scheibe, die erste Null der Polizei. Dann hängte ich ab und war von diesem Augenblick an verfolgt. Noch nicht einmal ganz zu Unrecht, nicht ganz schuldlos, wenn ich es vom Gesichtspunkt der öffentlichen Drohung her betrachte. Schon am nächsten Tag knackte es in der Leitung, wenn ich den Hörer abnahm. In der nächsten Nacht telefonierte ich nicht mehr. Und am übernächsten Tag kamen 2 Arbeiter vom Telefonamt, die sagten, mein Telefon sei nicht in Ordnung, sie müssten es prüfen. Sie prüften. Und nach der Prüfung sah es anders aus. Ich hätte nicht sagen können, wo der Unterschied lag. Farbe und Form hatten sich nicht geändert, aber es hob sich plötzlich von der Einrichtung meines Schlafzimmers ab, in dem es stand. Es zog den Blick an, scheinbar unscheinbar, aber wie eine böse Knospe, unter der man schreckliche Blüte erwartet. Ich benutzte es nicht mehr, antwortete nicht mehr, wenn es läutete. Ich wollte keinen Namen mehr sagen, meinen nicht und andere auch nicht, wollte keine Stimme mehr ertönen lassen, wollte mich neben diesem Ding auch nicht mehr schlafen legen. Bald darauf verließ ich das Haus, die Stadt,
den Staat und zog hierher. Das war vor 11 Jahren.
Aus Masante, 2. Götz Friedrich Stollfuß ist Witwer. Er hat seine Frau früh begraben. Sie hat sich gut auf Pilzgerichte verstanden, süß-sauer. Noch heute sagt er, da konnte ihr keiner das Wasser reichen. Womit denn auch sein Soll an Pietät erfüllt ist. Er lebt allein, nennt seinen Haushalt eine Männerwirtschaft. Hin und wieder besucht er Kameraden von damals. Ihre Frauen nennt er meine Gnädigste. Oder er verbringt ein paar Tage bei Töchtern und Schwiegersöhnen, doch niemals zu Festen oder Feiern. Er ist kein Freund der Töne. Er will kurze, knappe Worte. Er sagt, es wird viel zu viel geredet. Sein Lieblingswort ist Sauberkeit. Es ist ihm beinahe zu lang. Er sucht nach einem einsilbigen Synonym, das wie ein Befehl klänge. Gern hält er sich draußen auf in der freien Natur, wie man sagt. Er ist Naturfreund, Tierfreund, Mitglied mehrerer eingetragener Vereine, die alle Natur schützen, auch die des Menschen, sofern sie ist wie die des Stollfuß. Da draußen sieht man ihn niemals ohne seinen Lieblingshund, Schäferhund, einen aus der Zucht jener Tiere, die von Natur aus gutartig und schuldlos von Stollfuß und seinesgleichen zu Mördern gemacht werden, zu hilflosen Opfern ihrer Gelehrigkeit. Stollfuß, in Loden gekleidet, schreitet über die herbstliche Scholle, so nennt er sein Gelände. Er hält den Hund eng neben sich an der Leine. Das Fell reibt sich an den Reitstiefeln, so geht es querfeldein in die Äcker. Eine imaginäre Inspektion. Manchmal bewegen sich die Lippen und formen einen Befehl an unsichtbare Leute im Gelände dort hinten. Er sieht sie vor sich mit geschorenen Schädeln. Aber den Laut gibt er nicht oder selten. Und nur wenn er weiß, dass er weithin allein ist, dann gibt er laut. Er hat sich gut gehalten, ist, wie er sagt, nicht so leicht umzukriegen. Er hat immer ein gesundes Leben geführt. Gewiss, man wird älter, das Haar spärlich. Unter ergrauten Strähnen ahnt man noch den glatten Scheitel von einst. Er lebt im Ruhestand, der ihm gut bezahlt wird. Er beklagt sich nicht. Da gibt es anderes zu beklagen. Den Verlust der Sauberkeit zum Beispiel. Oder der Ehre, die ihm als Mensch über alles geht. Oder den Schwund an Schäferhunden, deren Zucht und Dressur er früher vorbildlich betrieb. Ja, da pfiff er seinen Rüden, machte sie scharf, so scharf, dass sie selbstständig töten konnten. Er hat da gute Resultate erzielt und hofft, sie wieder zu erzielen, wenn die Zeit reif ist, dem wilderer Wesen auf allen Gebieten entgegenzutreten, wenn die Zeit der Abrechnung kommt und das große Aufräumen beginnt. Man muss die Viecher nämlich, bevor sie angreifen dürfen, 1 oder 2 Tage hungern lassen. Dann zeigen sie, was sie können. Er hat oft seine Freude daran gehabt. Das Ende einer Welt. Die letzte Abendgesellschaft der Marchesa Monte Cristo. Ich fange nochmal an, weil genau da liegt die Betonung von Hildesheimer anders.
Sie heißt nämlich Monte Tristo. Die letzte Abendgesellschaft der Marchesa Monte Tristo hat mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zu diesem Eindruck hat natürlicherweise auch der seltsame, beinahe einmalige Abschluss beigetragen. Schon dieser allein war ein Ereignis, das man nicht leicht vergisst, wahrhaftig. Das war ein denkwürdiger Abend. Meine Bekanntschaft mit der Marchesa, einer geborenen Waterman aus Little Gidding, Ohio, beruhte auf einem Zufall. Ich hatte ihr durch Vermittlung meines Freundes, Herrn von Perlhuhn, des Abraham a Santa Clara Forschers, nicht des Neomystikers, die Badewanne verkauft, in welcher Marat ermordet wurde. Die sich, was vielleicht nicht allgemein bekannt ist, bis dahin in meinem Besitz befunden hatte. Spielschulden hatten mich gezwungen, einige Stücke meiner Kollektion zu veräußern. Ich geriet also, wie gesagt, an die Marchesa, die für ihre Sammlung von Waschutensilien des 18. Jahrhunderts gerade dieses Gerät schon lange gesucht hat. Wir trafen uns zum Tee, einigten uns nach kurzem höflichem Handeln über den Preis der Wanne und dann geriet unser Gespräch in die Bahn solcher Themen, wie Sammler und Kenner sie vielfach gemeinsam haben. Ich bemerkte, dass ich durch den Besitz dieses Sammlerstückes in ihren Augen ein gewisses Prestige gewonnen hatte und war daher nicht erstaunt, als ich eines Tages zu einer ihrer berühmten Gesellschaften in ihrem Palazzo auf der künstlichen Insel San Amerigo geladen wurde. Die Insel hatte sich die Marchesa einige Kilometer östlich von Murano aufschütten lassen, einer plötzlichen Eingebung folgend, denn sie verabscheute das Festland. Sie sagte, es sei ihrem seelischen Gleichgewicht schädlich. Und unter dem bereits vorhandenen Bestand an Inseln hatte sie keine Wahl treffen können, zumal der Gedanke, sie mit jemandem teilen zu müssen, unerträglich war. Hier nun residierte sie und widmete ihr Leben der Erhaltung des Altbewährten und der Erweckung des Vergessenen oder, wie es auszudrücken, ihre Beliebtheit war, der Pflege des Echten und Bleibenden. Auf der Einladungskarte war die Gesellschaft um 8 Uhr angesetzt, aber die Gäste wurden nicht vor 10 Uhr erwartet. Überdies erforderte es die Sitte, dass man in Gondeln kam. Auf diese Weise dauerte die Überfahrt beinahe 2 Stunden, war zudem bei bewegtem Seegang beschwerlich, wenn nicht gar gefährlich. Und in der Tat hatte schon mancher Gast sein Ziel nicht erreicht, dafür ein Seemannsgrab gefunden. Aber nur ein Barbar hätte an diesen ungeschriebenen Stilregeln gerüttelt und Barbaren wurden niemals eingeladen. Den Prunk des Gebäudes brauche ich nicht zu schildern, denn außen war es eine genaue Replika des Palazzo Vendramin und innen waren sämtliche Stilepochen von der Gotik an vertreten, aber natürlich nicht verwoben. Eine jede hatte ihren eigenen Raum. Des Stilbruchs konnte man die Marchesa wahrhaftig nicht beschuldigen. Auch der Luxus der Bewirtung sei hier nicht erwähnt, wer jemals an einem Staatsbankett in einer Monarchie teilgenommen hat. Und an solche wende ich mich ja in der Hauptsache. Weiß, wie es zuging. Zudem ist es wohl kaum im Sinne der Marchesa und ihres Kreises, bei schwelgerischer Erinnerung kulinarischer Genüsse zu verweilen, vor allem hier, wo es gilt, die letzten Stunden einiger illustrer Köpfe des Jahrhunderts zu beschreiben, deren Zeuge zu sein ich als einziger Überlebender das Glück hatte. Ein Glück, welches mir aber auch eine gewisse Verpflichtung auferlegt. Nachdem ich mit der Gastgeberin einige Höflichkeiten getauscht und ihre Meute langhaariger Pekinesen gestreichelt hatte, die niemals von ihrer Seite wich, kam ein älterer, hochaufgerichteter Herr auf uns zu. Ich erkannte ihn sogleich an seinem Profil. Es war Golch. Der Golch. Wer er ist, weiß jeder Mann. Sein Beitrag zum geistigen Bestand ist beglückendes Allgemeingut geworden. Die Dombrowska stellte mich vor, Herr Sebald, der ehemalige Besitzer von Marats Badewanne. Es hatte sich herumgesprochen. Aha, sagte Golch, wobei er mit der letzten Silbe dieses Ausrufs ein leichtes Glissando nach oben vollführte. Aha! Dem ich wohl entnehmen durfte, dass er mich als Nachwuchs für die Elite der Kulturträger in Betracht zog, obgleich es wohl noch manche Prüfung zu bestehen gäbe. Ich hakte sofort ein, indem ich ihn fragte, wie ihm die Ausstellung zeitgenössischer Malerei im Luxembourg gefallen habe. Golch hob die Augen, als suche er ein Wort im Raum und sagte, passé. Er gebrauchte die damals übliche englische Betonung des Wortes. Auch die Wörter Cliché und Pastiche wurden damals englisch ausgesprochen. Wie man es jetzt tut, weiß ich nicht und es scheint mir auch nicht wichtig zu sein. Denn schließlich war in diesen Dingen die Insel der Marquesa tonangebend. Sie ist versunken und hat die Richtlinien mit sich gezogen. Per se, sagte er, und ich pflichtete ihm bei, hätte es, dass ich es gestehe, auch dann getan, wenn seine Äußerung gegenteilig ausgefallen wäre, denn er war immerhin Golch, dem ich da gegenüberstand. Nun ging man zum Buffet. Hier stieß ich auf Signora Scambatti, die Astrologin, deren Theorie, dass aus den Sternen nicht nur das Schicksal des Einzelnen ersichtlich ist, sondern ganze kulturgeschichtliche Strömungen abgelesen werden können, vor einiger Zeit großes Aufsehen erregt hatte. Zwar war die von ihr vorausgesagte Strömung noch nicht eingetroffen, doch bildeten sich, wie ihre große Gefolgschaft behauptete, schon hier und dort kleine Strudel, die als Symptomzellen zu betrachten seien. Sie war keine Alltagserscheinung, diese Scambatti. Man sah es ihr an. Dennoch ist es mir unbegreiflich, dass sie unter den Umständen in der Sternkonstellation nicht den drohenden Untergang einiger wesentlicher Mitglieder der Geisteswelt gesehen hatte. Sie war in ein Gespräch mit Professor Kunz Satori vertieft, dem Politiker und Verfechter der royalistischen Idee, der seit Jahrzehnten versuchte, in der Schweiz eine Monarchie einzuführen, wobei er freilich auf erheblichen Widerstand von Seiten der Eidgenossenschaft stieß. Ein markanter Kopf. Nachdem man eine Erfrischung in Form von Champagner und deliziösen Krustazeen zu sich genommen hatte, begab man sich in den Silbersaal, denn nun kam der Höhepunkt des Abends, eine Darbietung besonderer Art, die Erstaufführung zweier Flötensonaten des Antonio Giambattista Bloch, eines Zeitgenossen und Freundes Rameau, den der Musikforscher Veltli, er war natürlich auch zugegen, entdeckt hatte. Sie wurden gespielt von dem Flötisten Béranger, jawohl, ein Nachkomme, und von der Marquesa selbst begleitet, und zwar auf dem Cembalo, auf welchem schon Celestine Rameau ihrem Sohn die Grundprinzipien des Kontrapunktes erläutert hatte, die er allerdings sein Leben lang nicht recht begriffen haben soll. Auch die Flöte hatte ihre Geschichte, aber ich habe sie vergessen. Die beiden Interpreten hatten zu dieser Gelegenheit Rokoko-Kleidung angelegt und das kleine Ensemble glich, sie hatten sich absichtlich so angeordnet, einem Watteau-Gemälde. Die Darbietung fand selbstverständlich bei gedämpftem Kerzenschein statt. Es war keiner zugegen, der für eine solche Gelegenheit elektrisches Licht nicht als unerträglich empfunden hätte. Eine weitere feinfühlige Laune der Marquesa hatte es verlangt, dass man nach der ersten Sonate D-Dur vom Silbersaal Barock in den goldenen Saal Frührokoko hinüberwechselte, um dort die zweite Sonate F-Moll zu genießen, denn jener Saal hatte eine Dur-Tönung, diese aber war, und das hätte wahrlich niemand bestritten, Moll. Hier nun muss ich allerdings sagen, dass die öde Eleganz, die den Flötensonaten zweitklassiger und vor allem neu entdeckter Meister dieser Periode anhaftet, sich in diesem Falle damit erklärt, dass Antonio Giambattista Bloch niemals gelebt hat, die hier aufgeführten Werke also aus der Feder des Forschers Veltli stammen. Obgleich sich dieser Umstand erst viel später herausgestellt hat, kann ich nicht umhin, es nachträglich als ein wenig entwürdigend für die Marquesa zu empfinden, dass sie ihren letzten Minuten mit der allerdings meisterhaften Interpretation einer Fälschung verbracht hat. Während des zweiten Satzes der F-Moll-Sonate sah ich eine Ratte an der Wand entlang huschen. Das erstaunte mich. Zuerst dachte ich, das Flötenspiel habe sie angelockt. Denn Ratten sind bekanntlich sehr musikalisch. aber sie huschte in der entgegengesetzten Richtung, floh also die Musik. Ihr folgte eine zweite. Ich sah auf die anderen Gäste. Sie hatten nichts bemerkt, zumal die meisten die Augen geschlossen hielten, um sich in seliger Entspannung den Klängen der weltlichen Fälschung hingeben zu können. Nun vernahm ich ein dumpfes Rollen. Es klang wie sehr fernes Donnern. Fußboden vibrierte. Wieder sah ich auf die Gäste. Wenn sie etwas hörten, und irgendetwas mussten wohl auch sie wahrnehmen, war es aus den Posen beinahe formloser Versunkenheit jedenfalls nicht ersichtlich. Mich aber beunruhigten diese merkwürdigen Symptome. Meine verehrten Gäste, sagte die Marchesa, wie ich soeben erfahre, lösen sich die Fundamente der Insel und damit des Palastes. Die Meerestiefbaubehörden sind benachrichtigt. Ich glaube jedoch, dass es in unser aller Sinne ist, wenn wir mit der Musik fortfahren. Ihre würdevollen Worte wurden von lautlosen Gesten der Zustimmung belohnt. Auf dem Parkett bildeten sich kleine Pfützen. Das Rollen hatte zugenommen und klang näher. Die meisten Gäste hatten sich inzwischen aufgerichtet und mit ihren bei Kerzenbeleuchtung aschfahlen Gesichtern saßen sie wie in geduldiger Erwartung eines Bildners, der sie in Posen letzter euphorischer Fassung für eine bewundernde Nachkommenschaft verewigen werde. Ich aber stand auf und sagte, ich gehe leise genug, um die Musiker nicht zu verletzen, aber laut genug, um den anderen Gästen zu bedeuten, dass ich mutig genug war, mein plötzlich wach gewordenes Gefühl der Distanz einzugestehen. Auf dem Fußboden stand nun ein fast gleichmäßig verteilter Wasserspiegel. Als ich die Flügeltür öffnete, stürzte eine Flutwelle in den Raum und veranlasste Lady Fitzwilliam, die Pflegerin keltischen Brauchtums, ihren Pelzmantel fester um die Schultern zu ziehen, zweifelsohne eine Reflexhandlung, denn nützen konnte es ja nichts. Bevor ich die Tür hinter mir schloss, sah ich noch Herrn von Perlhuhn, den Neomystiker, nicht den Abraham Asandaklara-Forscher, mir einen halb verächtlichen, halb traurigen Blick zuwerfen, als habe er die schmerzliche Pflicht übernommen, mir die allgemeine Enttäuschung wiederzuspiegeln. Er saß nun beinahe bis zu den Knien im Wasser, wie auch die Marchesa, die nicht mehr in der Lage war, die Pedale zu gebrauchen. Ich weiß allerdings nicht, ob sie beim Cembalo sehr wichtig sind. Ich dachte noch, dass, wenn das Stück eine Cellosonate gewesen wäre, man zur Unterbrechung gezwungen wäre, da im Wasser der Instrumentenkörper keine oder nur ungenügende Resonanz gibt. Es ist seltsam, an welch abwegige Dinge man in solchen Momenten oft denkt. In der Vorhalle war es plötzlich still wie in einer Grotte. Nur von fern hörte man ein durch mancherlei Echo verstärktes Brausen. Ich entledigte mich meiner Frackjacke und schwamm nun mit kräftigen Bruststößen durch den sinkenden Palast der Pforte zu. Die von mir verursachten Wellen schlugen leicht gegen Wände und Säulen. Es klang wie in einem Hallenbad. Selten ist es einem vergönnt, in derartigem Rahmen Sport zu treiben. Kein Mensch war zu sehen. Die Dienerschaft war offensichtlich geflohen. Und warum auch nicht? Sie hatte ja keine Verpflichtung der wahren und echten Kultur gegenüber und die hier Versammelten bedurften ihrer Dienste nicht mehr. Draußen schien ein klarer, ruhiger Mond, als geschehe nichts und doch versank hier im wahren Sinne des Wortes eine Welt. Wie aus weiter Ferne hörte ich noch die höheren Flötentriller Monsieur Bérangers. Er hat einen schönen Ansatz gehabt, das muss man ihm lassen. Ich band die letzte Gondel los, die das fliehende Personal übrig gelassen hatte und stach in See. Durch die Fenster, an denen ich vorbeiruderte, stürzten nun die Fluten in den Palast und blähten die Portieren nassen Segeln gleich. Ich sah, dass sich die Gäste von den Sitzen erhoben hatten. Die Sonate musste zu Ende sein, denn sie klatschten Beifall, zu welchem Zwecke sie die Hände hoch über den Köpfen hielten, denn das Wasser stand ihnen bis zum Kinn. Mit Würde nahmen die Marchesa und Monsieur Béranger den Beifall auf, verbeugen konnten sie sich allerdings unter den Umständen nicht. Nun erreichte das Wasser die Kerzen. Sie verloschen langsam und mit zunehmender Dunkelheit wurde es still. Der Beifall erlosch und verstummte, wie auf ein schreckliches Zeichen hin. Plötzlich setzte das Getöse eines zusammenstürzenden Gebäudes ein. Der Palazzo fiel. Ich lenkte die Gondel seewärts, um nicht von herabfallendem Stuck getroffen zu werden. Es ist sehr mühsam, ihn aus den Kleidern bürsten zu müssen, hat sich der Staub einmal festgesetzt. Nachdem ich einige hundert Meter durch die Lagune in der Richtung auf die Insel San Giorgio hingerudert war, drehte ich mich noch einmal um. Das Meer lag im Mondlicht spiegelglatt, als habe niemals irgendwo eine Insel gestanden. Schade um die Badewanne, dachte ich. Denn dieser Verlust war nicht wieder gut zu machen. Der Gedanke war vielleicht hartherzig, aber man braucht ja erfahrungsgemäß einen gewissen Abstand, um ein solches Erlebnis in seiner ganzen Tragweite zu erfassen.